Herzlich willkommen zu Sharkbite, Ausgabe Nummer 77, 78. Markus, wo sind wir denn inzwischen? 76 sind wir. 76 sind wir. 75 waren ja die Awards und die Pre-Playoffs. Und 76 ist die Sommerpause. Hallo Markus.
Was folgt dir? Hallo Tuba.
Es folgt jetzt ein schöner Sharkbite.
Eine Schweigeminute, nein,
Quatsch. über sehr viel Sommerpause, leider viel mehr Sommerpause als zu diesem Zeitpunkt gedacht, sowohl in der Jugend als auch bei den Profis. Wir schauen auf das Thema Verträge, gehen noch nicht in die Saisonanalyse heute, sondern bleiben heute, wie gesagt, bei diesen beiden Saison aus und gucken dann natürlich eine kleine Vorschau auf die Playoffs, die nicht mehr pre sind, und dann natürlich noch, wie es bei uns in den nächsten Wochen so weitergeht, weil so ein paar Sachen haben wir ja noch, bevor wir dann auch in die Sommerpause gehen.
Das ist echt?
Ja, so ein bisschen wenigstens, ne? Aber auch früher als gedacht, Markus, auch früher als gedacht.
Ja, alles ist irgendwie anders dieses Jahr.
Wir fangen an mit der U20. Die ist als Titelfavorit in die Playoffs gestartet, als erster nach der Meisterrunde. Und ich rufe mir das nochmal ganz kurz auf, weil das wollte ich doch nochmal erwähnen, wie viele Punkte Unterschied das waren. Ne? Das waren 41 Punkte Vorsprung vor Krefeld nach der Meisterrunde.
Playoffs, ne?
Ist was anderes. Playoffs, ne? Eigene Gesetze. Vielleicht war man im Kopf schon eine Runde weiter, hat schon an den nächsten Gegner gedacht. Ich glaube, beim letzten Mal sind wir rausgegangen bei 1-1.
Das ist richtig. Und dann durfte ich mir noch anhören, das war nicht hier, sondern war das privat. Ich wäre schuld.
Dass du wärst schuld, ja, warst du nicht.
Dass das 1-1 steht, ne? Und ich kann sagen, ich habe danach kein Spiel mehr gesehen.
Ja, warst du nicht. Es ging mit 1-1. Ging es ins zweite Wochenende und die Haie haben wieder vorgelegt, haben Spiel 3 zu Hause mit 2-1 gewonnen. Das muss ich wieder wechseln. Quatsch, mit 2-1, mit 4-3 in der Overtime gewonnen. Man lag lange zurück. Auch da hätte es schon schief gehen können. 4,6 Sekunden vor dem Ende. Edwin Trottmann mit dem Ausgleich und dann Rick Geidel in der Verlängerung mit dem Siegtreffer. Einen Tag später ging es nach Krefeld, genau 24 Stunden später, auch da 17 Uhr. Zum Vergleich, da war gerade das erste Playoff-Spiel der Haie durch ungefähr. Und Krefeld hat mit 2-1 zu Hause gewonnen. Da ist nämlich jetzt das 2-1. Und die Serie in ein Spiel 5 gebracht. Wie übrigens tatsächlich alle anderen Serien außer Eisbären gegen Eisbären auch. Ne? Also auch Düsseldorf-Schwenningen ging in Spiel 5. Ingolstadt gegen Landshut ging in Spiel 5. Nur die Eisbären nach der Niederlage in Spiel 1 zu Hause haben es in 4 Spielen dann glatt sicher gemacht mit 2 Siegen in Regensburg. Ja, und Spiel 5 war lange ausgeglichen. Ne? Konnten leider nicht da sein. In dem Fall musste ich mich noch von meiner OP erholen an dem Tag. Und die Jungen gingen in Führung. Fast zur Hälfte des Spiels, nach knapp 30 Minuten, Noah Münzenberger mit dem 1-0. Allerdings dauert es keine 3 Minuten, bis Krefeld ausgeglichen hatte zum 1-1. Und das war dann auch der Endstand nach 60 Minuten. Die beiden Torhüter, Patrick Schaller auf Kölner Seite, Matthias Bittner auf Krefelder Seite, hatten richtig viel zu tun die ganze Partie über und haben ja alles gemacht, was sie konnten, damit das Ding eben so weit in die Overtime und am Ende auch ins Shootout geht, wie es ging. 41 Schüsse die Junghaie, 29 der KEV. Das dürfte so ziemlich das höchste Schussverhältnis der Krefelder in dieser Serie gewesen sein, meine ich, ohne dass ich es jetzt vorher tatsächlich nachgeguckt hätte. Ja, und dann kommt was, Markus, ne, das gibt es halt in der Jugend noch, ne? Ein Shootout im entscheidenden Spiel.
Ja, das ist so eine Regel, ganz ehrlich. Die finde ich abs zum Kotzen. Aber gut.
Also ich habe mich ein bisschen mit Nils unterhalten. Wer ihn nicht kennt, Nils Kloppmann auf Twitter/X, ein absoluter Experte in Sachen Eishockey und vor allen Dingen in Sachen Jugend-Eishockey, sagte dann natürlich auch, ne, das kannst du bei den jungen Spielern einfach nicht machen, das Ganze endlos spielen lassen, weil das kann ja wirklich lange gehen und die spielen 4 gegen 4, 10 Minuten. Was er aber auch sagt, man könnte nach diesen 10 Minuten 4 gegen 4 nochmal 5 Minuten 3 gegen 3 hinten dranhängen oder 10 Minuten.
Ja,
und dann erst ins Shootout gehen. War es nicht. Von den Junghaien hat keiner getroffen. Bei Krefeld Konstantin Redinger. Und dann war die Saison der Junghaie tatsächlich, also der U20 der Junghaie tatsächlich am vergangenen Dienstag schon beendet.
Zu früh beendet, wolltest du sagen.
Viel zu früh beendet, ne? Wie gesagt, erster nach der ersten Runde, erster nach der zweiten Runde, 4-1 das erste Spiel gewonnen. Vielleicht war man da dann auch sich sehr sicher, dass man es packt, aber.
Ja, gut, aber da war ja eigentlich auch nur Drittel 2 so richtig gut. Und da hat man halt 3 Tore geschossen.
Ja, hat aber gereicht, um es gut aussehen zu lassen, ne?
Ja, natürlich.
Die anderen Serien sind natürlich auch ausgegangen. Wie gesagt, die Eisbären nach 4 Spielen durch, die Düsseldorfer als Dritter schlagen Schwenningen als Sechsten, dann im entscheidenden Spiel mit 6-1 und Landshut holt Spiel 5 in Ingolstadt mit 4-3 und somit geht es ins Halbfinale ab dem kommenden Wochenende. Berlin gegen Krefeld, Düsseldorf gegen Landshut, das heißt die beiden rheinischen Teams spielen nie gleichzeitig zu Hause. Aber ich wage die Prognose, keines der beiden wird ins Finale kommen.
Das würde ich mal unterschreiben.
Ja, also ich glaube, Berlin wird es nicht den Fehler machen, den die jungen Haie begangen haben. Das ging Krefeld so auf die leichte Schulter zu nehmen, zumal man ja jetzt eben auch gesehen hat, was die machen, was die gut können, wie die das machen. Und Düsseldorf gegen Landshut ist so eine 50-50-Sache. Und dann gehe ich tatsächlich mit dem besseren Goalie, und ja, da steht bei Landshut nun mal ein Philipp Dietl im Tor, der schon deutlich mehr Erfahrung hat als sein Düsseldorfer Pendant. Und ja, damit könnte es dann wirklich das Finale Berlin gegen Landshut sein. Übrigens 2 Teams, die beide schon mal Meister waren. Die Eisbären haben wir ja, glaube ich, vor 2 Jahren noch gesehen in Köln, ne?
Ja, danke für die Erinnerung. Das war auch nicht so schön. Also irgendwie ist heute so der Tag oder die Aufnahme mit den nicht ganz so tollen News, aber na gut. Kommen wir mal weiter.
Wir gucken in die U17. Da waren zumindest die Ergebnisse am Wochenende nicht gut. Allerdings konnte man das schon fast erwarten, denn die Junghaie waren zu Gast in Mannheim beim absoluten Liga-Primus. Und haben ein 4-2 samstags und ein 5-2 am Sonntag bekommen, weswegen man in der Tabelle jetzt abgerutscht ist auf Rang 3. Und da ist auch noch alles drin, wie gesagt, außer dass die Jungadler deutlich vorne weg sind, mit 18 Punkten Vorsprung inzwischen vor dem Zweiten, vor dem ESC Dresden, die mit 48 Punkten auf 2, aber danach Junghaie 45, Eisbären Juniors 44, DEG 43, Iserlohn 40, da ist von 3 bis 6 wieder mal noch alles drin. Und auch der Kampf um Platz 7 und 8 ist noch ein bisschen offen. Schwenningen und Landshut auf 7 und 8 mit jeweils 37 Punkten gehen da ein bisschen favorisiert rein gegenüber Ingolstadt auf 9 mit 35 oder Nürnberg auf 10 mit 34. Hinten schon abgeschlagen und nicht mehr drin die Star Bulls Rosenheim, Krefeld, Bad Tölz und Füssen. Und das ist das letzte Wochenende für die U17 der Junghaie. Die spielen als Dritter gegen den 14. gegen Füssen, die aktuell mit einem Sieg aus 24 Spielen ankommen. Und da sollte es doch mit dem Teufel zugehen, wenn die Junghaie nicht wenigstens Platz 3 halten. Je nachdem, was dann Dresden macht, die spielen gegen Landshut zu Hause, kann natürlich entsprechend auch noch Rang 2 drin sein. Auf der anderen Seite sollte es allerdings auch nicht schlechter als Rang 4 werden, denn Rang 4 und Rang 5 Eisbären und DEG nehmen sich die Punkte am letzten Vorrundenwochenende nämlich gegenseitig weg. Und dann geht es danach dann auch in die Playoffs. Und Markus, der Vorteil für die U17 ist natürlich jetzt, dass die ganzen Spieler, die als Underager in der U20 mit dabei waren, jetzt natürlich auch Playoffs für die U17 spielen können.
Ja, richtig. Und die hatten halt auch direkt Spielpraxis, also in der höheren Klasse, ne? Bessere Competition und nehmen daraus vielleicht was mit und wollen da vielleicht noch was beweisen, was gut zu machen. Von daher kann das für die U17 nur von Vorteil sein.
Ich habe es jetzt nicht alle im Kopf, aber ein Tobin Brandt, glaube ich, ein Max Ziergiebel sind auf jeden Fall beide noch U17, meine ich. Von daher, da geht auch noch mal ein bisschen Qualität dann in die niedrigere Gruppe. Last but not least ist am kommenden Wochenende in Düsseldorf das U15-Meisterschaftsturnier mit den besten 6 Teams der Saison. Da sind die Junghaie dabei, die Jungen Adler, die Eisbären Juniors, Augsburg, Dresden und Landshut. Wer dahin möchte, 15. bis 17. in der altehrwürdigen Bremstraße. 5 Spiele an 3 Tagen, das ist einiges, aber so waren früher eben tatsächlich die Turniere oder die Endturniere bei allen Jugendteams, bevor dann nach und nach die Playoffs eingeführt worden sind. Und wer weiß, vielleicht kommt das bei der U15 auch noch. Wobei es da natürlich, ob der Reisestrapazen, dann doch noch mal was anderes wäre.
Auf jeden Fall. Mal gucken. Vielleicht nimmt man ja dann Gelegenheit, auch mal dahin zu gehen und zu gucken, wie es da abgeht.
Ja, also ich habe es jetzt von der Junghaie-Homepage, man sieht sich selbst mit Außenseiterchancen und dann gucken wir mal, was da am Ende draus wird. Was ist denn am Ende aus den Haien geworden, Markus?
Welchen genau meinst du, den Profis?
Ja.
Achso, die das Feuer bringen wollten und ich formuliere es mal so, in Spiel 2 und 3 doch relativ zahnlos daherkamen. Ja.
Du meinst aber wenig Feuer. Ja. Sommerpause, wenig vorzeitiges Feuer, Saisonende. Und wir werden ja nächste Woche wahrscheinlich irgendwann im Laufe der Woche die Saisonanalyse machen. Vielleicht gab es dann auch schon die Exit-Gespräche schon. Mal gucken, ob wir das vielleicht verbinden können oder eben wie letztes Jahr noch ein bisschen vor den Exit-Gesprächen dann sind. Nur ein kurzer Rückblick an der Stelle, bevor wir uns wirklich auf die Spiele hier konzentrieren. Was hatten wir für einen Spaß mit dieser Mannschaft im September? Und was war das für ein, ich möchte nicht sagen bewusst herbeigeführtes Ausscheiden, aber es war doch sehenden Auges ins offene Messer rein.
Es ist ja nicht so, dass wir schon seit Wochen und Monaten immer über dieselben Dinge sprechen und wenn wir uns halt die Bilanz der Haie im Jahr 2024 mal angucken würden und nochmal angucken würden, dann wäre die halt vernichtend und das Ganze endete dann, ich muss es leider so sagen, in der logischen Konsequenz, dass die Saison in der ersten Playoff-Runde zu Ende gegangen ist.
Um das mal für alle zu sagen, was der Markus gerade sagt, mit 22 Punkten in 19 Spielen hätten die Haie, zieht man nur die Ergebnisse der Hauptrunde im Jahr 2024 zu Rate, die Playoffs nicht erreicht. Also genauso wenig wie Ingolstadt übrigens, ne? Also die waren jetzt nicht viel besser.
Ist ja egal. Wir haben es halt gepackt.
Aber ja, also es war ein Trend, der vorhersehbar war. Und es ging eigentlich, und damit fangen wir jetzt an, in die Spiele zu gehen, Markus, es ging gut los. Die Partie in Ingolstadt, das war wieder so ein bisschen wie, ach ja, jetzt sind Playoffs, jetzt können sie doch, vielleicht wird es ja doch was, ne?
Ja, es machte jedenfalls von vorne bis hinten ein bisschen den Eindruck, weil in dem Spiel war halt alles dabei. Ein bärenstarker Vorcheck, eine sehr gute Chancenverwertung und man hat sich entsprechend Chancen erspielt. Ingolstadt zu Fehlern gezwungen und das Spiel halt souverän 5-1 auswärts gewonnen. Ja, muss man am Ende auch festhalten, dass scoring-technisch eigentlich nur eine Formation oder eine Formation alle anderen überstrahlt hat. Ne? Die Formation um Gregor McLeod, Alex Garnier und Felix Schütz. Justin Schütz, der halt mit dem Hattrick glänzen konnte. Und da war mal wieder eitler Sonnenschein, aber Der ging halt auch ganz schnell wieder weg.
Übrigens noch nachzutragen, wir gehen jetzt nicht die ganzen Awards durch, aber Justin Schütz, Stürmer des Jahres der DEL, natürlich an der Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch.
Genau, Glückwunsch.
Ja, es ging los mit einem Tor, was eigentlich so ein Tor, was die Heilsaison relativ gut beschreibt. Ne? Powerplay, nicht gut gespielt und dann kommt einfach ein Schuss von Moritz Müller von der blauen Linie und er trifft Justin Schütz, der im Slot steht, vom Verteidiger gut gedeckt, trifft ihn im Rücken und fällt rein.
Ja, das war so ein Tor nach dem Motto, jede Scheibe zum Tor, seine Bierscheibe. Ne?
Das war und das Max Reinhardt Gedächtnistor.
Ja, genau. Von daher, ja, kann man fast sagen, dreckiges Tor, ne? Steht halt da, wo er stehen muss in dem Sinne, wird halt mehr oder weniger angeschossen. Aber dann muss er das Glück haben, dass die Scheibe dann reintrudelt. Und ja, danach ging es halt dann genau, also jetzt nicht genauso gut, da ging es halt relativ gut weiter. Drittel Ende hat Maxi Kamera die Scheibe an der blauen Linie abgefangen, brachte sie dann zu Louis-Marco Brie, der mit einem wirklich starken Pass quer durch die Zone vor das Tor auf Justin Schütz, der alleine vor Michael Gartek stand und dann keine Probleme hat, das 2-0 zu erzielen. Und ab dem Moment dachte man, wow, okay, das ist schon fast was wie ein Neckbreaker für dieses Spiel. Gut, jeder wusste, es kommt das zweite Drittel der Haie. Ich weiß ja nie so genau, wie es da zugeht, aber haben es halt relativ schnell die Weichen auf Sieg gestellt, haben das 13-0 erzielt und dann noch das 4-5-0 nachgelegt. Und ja, dann war auch für Michael Gartek das Spiel beendet und für Ingolstadt ging es eigentlich nur darum, irgendwie ein Tor zu schießen, gut fürs Spiel rauszugehen. Und das haben sie dann geschafft, haben das 1-5 noch gemacht und aber trotzdem am Sieg, der Sieg war halt nie gefährdet in dem Spiel.
Ja, da braucht man, glaube ich, gar nicht viel mehr zu sagen. Ne? Also mit 5-0, du schießt den Torwart raus. Ja, du fängst dir noch den ein, dass es eben nicht der Shutout wird. Der war aber relativ früh auch schon dann weg in der 38. Minute. Und hast das letzte Drittel eigentlich ganz ordentlich runterspielen können und konntest sogar sagen, am Ende hast du sogar ein bisschen Kräfte schonen können.
Ja, richtig. Ja, das war ja auch wichtig, ne? Weil Jason Bass ist ja in dem Spiel auch noch ausgefallen.
Ja.
Und von daher war das eigentlich vom ganzen Spielverlauf her für die Haie, hätte es eigentlich gar nicht optimal laufen können, ne? Bis auf den Ausfall von Jason Bastard.
Und dann kommt Spiel 2. Wir sind das erste Mal in der Arena. Knapp 17.000 Zuschauer in der Arena. Und nach 28 Sekunden, oder waren es 32?
32,
genau, stand noch 28, also noch 1928 auf der Uhr, so war es. Ja, geht Ingolstadt früh in Führung. Maury Edwards von der blauen Linie, ob da noch jemand dran war oder nicht, ich habe es mir jetzt nicht nochmal nachträglich angeguckt. Der Verdacht war da, das kann aber auch genauso gut gewesen sein, dass der glatt durchging, keine Sicht für Anschitschka, und wenn er getippt war, sowieso noch weniger Chance, da was dran zu machen. Und die Panther gehen früh in Führung in der Arena. Und die Panther in der Arena in den Playoffs ist was ich nicht gerne sehe. Umso lieber habe ich gesehen, dieses 1-1 von den Haien, das war so ein richtig dreckiges Ding. McIntyre von der rechten Seite bringt die Scheibe einfach rein und hat dann Glück können, ein bisschen Dreck dabei, dass die Scheibe dann auch reinrutscht. Und mit diesem 1-1, das war in der 8. Minute, das war früh genug, um zu sagen, eigentlich hast du die Panther jetzt wieder. Ne? Die sind früh in Führung gegangen, aber du hast ihnen ziemlich schnell den Wind aus den Segeln genommen.
Ja, muss natürlich dazu sagen, das 1-1 war natürlich auch eine Einzelaktion und ist kein wirklich schön rausgespieltes Tor, sondern ja, wie gesagt, Einzelaktion, dreckiges Tor. Ich habe auch da wieder vor das Tor geworfen und die geht dann rein. Aber ja, muss man wieder sagen, die Haie haben, glaube ich, in dem Spiel und in Spiel 3 nie so wirklich ihre PS wieder aufs Eis gebracht. Ne? Du hast das erste Spiel, das war richtig gut und dann bist du nach Hause, hast dein Heimspiel und alle sind frohen Mutes und erwarten eigentlich, dass die Haie da anknüpfen und sie wirkten, als hätten sie Angst vor ihrer eigenen Courage. Als hätten sie, würden sie ins Grübeln kommen. Was passiert jetzt hier, wenn wir das Spiel gewinnen? Oder wie gewinnen wir das Spiel? Die haben einen Plan gehabt mit Sicherheit, aber konnten ihn halt meiner Meinung nach null umsetzen. Und Ingolstadt hat sich Gedanken gemacht, hat die Reihen komplett umgestellt und hat taktisch auch ein bisschen was verändert. Das ist ja auch wieder nichts Neues, was wir bei Haie-Spielen gerne mal sehen. Und die Umstellungen haben gefruchtet und die Haie hatten halt eigentlich keine Antwort darauf. Und Ingolstadt hatte über weite Strecken, ich sag mal, provokant leichtes Spiel. Sie haben das Spiel einfach gehalten, haben den Haien das unfassbar schwer gemacht. Wie gesagt, die kamen halt überhaupt nicht damit klar und gingen dann auch relativ schnell im Powerplay wieder in Führung, 2-1 durch Casey Bailey, der im Slot einen Schuss von Maury Edwards, war es, glaube ich, wieder abgefälscht hat.
Ja.
Und das spielte Ingolstadt dann auch wieder, also die Führung spielte Ingolstadt dann auch wieder in die Karten, hatten dann, glaube ich, sogar direkt danach nochmal Überzahl, konnten diese nicht nutzen. Dann hatten die Haie gegen ein Drittelende, glaube ich, zweimal Überzahl, womit sie auch nichts anfangen konnten. Und damit ging es halt dann ins zweite Drittel. Und da bekamen die Haie auch wieder ein frühes Powerplay. Auch das verstrich ungenutzt. Und
das irgendwann. Das war noch der Rest vom Powerplay aus dem ersten Drittel.
Nee, war da nicht nach 5 oder 6 Minuten?
Ach so, ja gut, wenn du das noch als früh erachtest, okay, ja.
Ah, 5 Minuten.
Ja, ist früh, okay.
Das bin ich halt auch ungenutzt. Und dann hat Ingolstadt irgendwann eine seiner Chancen dann genutzt durch Charles Bertrand, hat das 3-1 gemacht. Und da bekam man schon den Eindruck, uff, ich glaube, das wird heute nichts mehr. Ne? Dann hast du dann die nächste, nicht so sehr Einzelaktion, aber doch, würde ich mal fast sagen, Einzelaktion von Freddy Storm, der dann auf 2-3 verkürzt hat. Und irgendwie hatte man das Gefühl, durch die Arena, durch die Mannschaft geht nochmal so ein Ruck und da kommt jetzt noch was, aber ja, im letzten Drittel ging es dann ohne Tore im Spielende entgegen und Ingolstadt konnte halt die Serie ausgleichen.
Auch wenn ja, die Haie und noch die Chancen Haie waren, hatten, die Haie, ich wollte gerade sagen, die Haie hatten eine richtig gute Chance im dritten Drittel. Alleine, und das ist die Chance, die man erwähnen muss fast schon, ist dieser Wahnsinns-Save von Garteig mit der Kelle auf der Linie gegen Maxi Kamera.
Timo Pielmeier, Entschuldigung.
Ja, ja, aber genau das. Ne, das ist das Pendant zum Save Pielmeier damals gegen Charlie Stevens. Den hat Uwe Krupp den damals am Ende der Playoffs gesagt, dass das der Safe war, der so ein bisschen die Serie entschieden hat, irgendwie sowas, ne?
Ja, ja.
Und
das kannst du hier genauso sagen.
Und das kannst du hier genauso sagen, richtig. Weil wenn das Ding reingeht und die Haie das 3-3 machen, mit dem Druck, den die das letzte Drittel gemacht haben, war ich mir an dem Tag sicher, mit dem 3-3 gewinnen die Haie das Spiel.
Ja, das aber Ding fällt Timo nicht. Timo Pielmeier hat was dagegen.
Genau, und du hast am Ende ja nochmal 28 Sekunden, nochmal doppelte Überzahl quasi gehabt mit der Strafe gegen Matt Bodie.
Stimmt, da war
und Anschitschka vom Eis, ne? Also waren es nochmal 6-4. Auch da wieder nichts draus geworden.
Ja, Powerplay war echt eine Schwachstelle.
Ich kann ja mal schnell gucken. Da gibt es ja normalerweise schon Statistiken.
Natürlich.
Warte, wann war denn die Saison vorbei? Da müssen wir ab hier gucken. Und nein, die gibt es leider. Also zumindest auf der Homepage von Le Affront funktionieren sie für die Playoffs. Doch, da geht's. 15,38% Powerplay-Quote, die schlechteste Powerplay-Quote der 4 Teams, die in den Pre-Playoffs waren. Das sagt eigentlich am Ende aus. Alle haben 2-mal getroffen in Überzahl. Nur die Haie hatten halt 13 Überzahlspiele und die Mannheimer in ihren beiden Spielen zum Beispiel nur 6. Ne? Also das ist dann doch einiges an Unterschied. Und ja, sowas bricht dir halt am Ende dann das Genick. Denn nicht ganz 24 Stunden später traf man sich ja schon wieder. In der Lexus Arena, diesmal vor ein paar weniger Zuschauern. Und da müssen wir jetzt natürlich noch mal einhaken, Markus. Ne?
Ja, bitte, mach das.
Also, liebe Haie, ne, das mag ja sein, dass der Vorverkauf für Spiel 3 nicht ganz so gut gelaufen ist, wie es war. Ne? Aber diese Aktion mit diesem Freikartencode, der dann rausgekommen ist und nachdem dann doch noch ein paar Tickets gepurzelt sind, ist ein Schlag in die Fresse für alle die mittwochs abends schon da standen und sich direkt ihre Tickets geholt haben, teilweise wirklich viel Geld dafür ausgegeben haben und dann einen Tag später einfach sehen müssen, dass man das Ganze eben auch umsonst hätte bekommen können. Und das Spiel, was daraufhin folgte, denn irgendwann hat man diesen Code auch wieder abgeschaltet. Vielleicht damit es nicht so auffällt, weiß ich aber nicht.
Ja, da war das für den Schnitt wieder ganz okay. Da war man wieder ein Personen war.
Ja.
Ist okay, ich sag nichts
dazu. Das Spiel war ein Spiegelbild vom Spieltag vorher.
Ja, ne? Auch da, frühes Gegentor.
Und genau, richtig.
Scheibe vors Tor geworfen.
Ja.
Ingolstadt trifft. Erster Schuss war, glaube ich, sogar
auch wieder. Erster Schuss, Matt Bodie, genau. Janin Hus fälscht ab. 1-0. Haie direkt danach mit einer Powerplay-Möglichkeit. Nutzen das nicht. Haie später noch mit einer Powerplay-Möglichkeit. Und zwar mit noch zwei weiteren nutzen das nicht. Kassieren immerhin am Ende des Drittels in der Strafe gegen Elias Lindner nicht das 2-0. Gehen mit 0-1 ins Mitteldrittel und erzielen zur Halbzeit den Ausgleich. Auch wieder so ein Fehler der Panther, den die Haie dann nutzen konnten. Scheibe rutscht dann Richtung blaue Linie. Brady Austin kann viel Anlauf nehmen, kann einmal durchleiten. Garteig sieht da auch nicht ganz so gut aus. Ein Thema, da kommen wir jetzt gleich bestimmt nochmal drauf. Und die Haie gleichen aus und es sind, glaube ich, keine 60 Sekunden oder vielleicht waren es 60 Sekunden danach.
Etwas mehr. Ja,
gehen die Panther wieder in Führung durch Philipp Kraus. Der setzt sie auf der rechten Seite schön durch und hat dann ein bisschen Glück, dass er da noch die Lücke am kurzen Pfosten gegen Anschitschka findet. Ich sag mal so, normalerweise ist da keine Lücke, ne?
Sollte normalerweise keine Lücke sein, ja, das ist richtig. Aber in dem Moment war da halt leider
ein Lücke. Und dann gab es danach tatsächlich eine sehr gute Phase der Haie. Nach diesem 2-1 waren die Haie drauf und dran, das 2-2 zu erzielen. Richtig gute Chancen, Garteig im Mittelpunkt, zwei-, dreimal hintereinander, wirklich, wirklich gute Chancen. Austin war damit dabei, Wohlgemut war damit dabei, erinnere ich mich. Und dann fällt in diese Drangphase das 3-1 für die Panther durch Casey Bailey. Im Prinzip so ein bisschen eine Kopie vom McIntyre-Tor vom Tag vorher, ne? Also so ähnlich wenigstens.
Ja, das war schon vergleichbar, ne? Aber da hast du halt auch gesehen, ne? Ingolstadt hat halt den Fokus, wie schon in Spiel 2, halt das Spiel einfach, bring die Scheiben zum Tor und es wird Gutes passieren. Und ja, im Endeffekt sind für Ingolstadt gute Dinge passiert. Das 3-1 fiel und man hatte so das Gefühl, es war's.
Ja, so ein bisschen hatte man das Gefühl, zumal auch von diesem Zeitpunkt an, 36. Minute war das 3-1, bis zum Drittelende nichts mehr passiert ist.
Ja, man kann sagen, die Luft war irgendwie raus, ne? Also für Ingolstadt war irgendwie klar, wir führen mit zwei Toren. Die hatten ihr Ziel, was sie sich gesetzt haben, glaube ich, in dem Moment erfüllt. Die haben sich dann auf die Defensive konzentriert, haben das Spiel weiter einfach gehalten. Die mussten ja nichts mehr machen, ne?
Ja.
Oder nicht mehr nach vorne aktiv sein, sondern einfach die Haie irgendwie beschäftigen, vom Tor fernhalten und das ist denen gut gelungen.
Und dennoch, das letzte Drittel auch wieder wie am Tag zuvor ein gutes der Haie. Ne? Auch da wieder spielst du drei Drittel lang so, kommst du wahrscheinlich nie in die Bedouille gegen die Panther auszuscheiden, aber wenn es eben nur das dritte Drittel ist und dann das Glück nicht auf deiner Seite ist, dann passiert es eben trotzdem. Das 2-3 fiel früh in der 42. Minute. Erste Strafe im Drittel. Matt Bodie muss raus. Bulli-Gewinn von Alexandre Grenier. Gregor McLeod zieht quasi direkt ab. Es waren 2 Sekunden von der Uhr in diesem Powerplay. Und die Haie waren dran. Und wie gesagt, da waren noch keine 2 Minuten von der Uhr weg. Noch 18 Minuten drauf. Und ja, wir wissen es ja alle, ne? Es hat in 18 Minuten nicht mehr für ein Tor der Haie gereicht.
Ja, sondern nur noch für das Empty Net Seiten der Panther, um das Aus dann endgültig besiegelt war. Und ja, du hast es gerade eben halt gesagt, ne? Das ist das, was die Haie schon die ganze Saison verfolgt, diese Inkonstanz, die sie halt zeigen. keine Spiele über 60 Minuten auf einem Level zu zeigen, sondern immer diese diese Ups and Downs und das ist halt ja auch so eine Kopfsache, über die wir auch schon die ganze Saison reden. Ne? Ich weiß noch genau, wann es das erste Mal Thema war die Saison. Es war halt nach dem Heimspiel gegen Augsburg, wo Freddy Storm das halt angesprochen hat.
Ja.
Und seitdem ist das irgendwie jeden Tag oder jeden Spieltag aufs neue Thema gewesen. Und man muss sich echt fragen, wieso man das die ganze Saison über nicht in den Griff bekommen hat.
Das werden wir in der nächsten Folge dann besprechen. Heute mit dem Ausscheiden nur noch eins. Wir hatten vorher mit einem Bekannten auch lange drüber gesprochen, ne? Goalies, die Back-to-Back drei Spiele machen, die alle drei Spiele machen mit einem Back-to-Back dabei in so einer Serie, da wäre der Wechsel vielleicht auch mal angebracht. Ne? Das hast du gestern gesehen. Ein Garteig sah auch nicht gut aus. Ne? Also bei dem 1:1, den hat er in einem normalen Ding auch. Genauso wie eben auf der anderen Seite ein Anschitschka wahrscheinlich den zweiten und den dritten der Panther hat, die nicht reingehen werden.
Ja. Aber
bitte.
Wir erinnern uns dann einfach nur zurück an das letzte Saisonspiel, also der regulären Runde, ne? Heil zu Hause gegen Mannheim. Wer stand nicht im Tor? Tobias Anschitschka. Wer stand
das
im Tor?
Richtig.
Mirko Pantowski. Und ist wahrscheinlich allen noch in Erinnerung, wie das Spiel ausgegangen ist und wie auch da die Performance von Mirko Pantowski gewesen ist. Und ich habe es da schon gesagt, sollten bei dem Spiel gegen Mannheim halt die Torwartleistung nicht so sein, dass da Selbstvertrauen aufgebaut wird, sondern immer so eine Unsicherheit dabei ist, nicht nur bei ihm selber, sondern vielleicht auch bei den Vorderleuten, dann macht es eigentlich keinen Sinn, ihn in der ersten Playoff-Runde Mittwoch oder Donnerstag um einen der beiden Spiele, wenn es dazu gekommen
ja.
wäre, ist es ja, zu bringen. Weil damit sendest du halt keine Sicherheit aus, weder an deinen Goalie noch an deine Vorderleute nach so einem Spiel gegen Mannheim.
Auf der anderen Seite
und
hatten die
auch
Panther dasselbe.
Auf die ganze Saison. Ja, natürlich, klar, die Panther haben dasselbe. Ne?
David
Aber,
Williams am letzten Spieltag von Nürnberg rausgeschossen. Da musste Garteig tatsächlich nochmal rein. Dann haben die Panther das Spiel ja auch noch gewonnen und dadurch kam es ja erst zu der Serie gegen die Haie. Und im ersten Spiel haben die Haie Garteig dann rausgeschossen, ne?
Ja, aber an dem 0:3 Rückschlag, nee, quasi nicht an 0:3, an dem, dass Nürnberg das Spiel gedreht hat von 3:0 auf 3:4, war halt nicht Williams schuld.
Nein, natürlich nicht.
Ja, der ist halt nur rausgegangen, um halt ein Zeichen zu setzen.
Ja.
Und das ist halt dann etwas, wo man keine Parallele zum Heilspiel in Mannheim ziehen kann. Und wenn man sich dann anguckt, die Saisonleistung von Mirko Pankowski, der hat ja die ganze Saison nie wirklich Selbstvertrauen gehabt. Und dem Spiel, wo er im Eis stand, hat man irgendwie, sorry dafür, aber kein so gutes Gefühl.
Außer die ersten, ne? Also die ersten paar Spiele, die hat er auch alle gewonnen. Nürnberg, Ingolstadt direkt am Anfang der Saison, da war er auch
ja,
noch,
gut.
War er auch noch vorne.
Da waren die Haie in Gänze ja auch gut.
Ja, aber ja, immerhin.
Und danach halt nicht mehr.
Also ich erinnere mich noch dran, dass auch wenn die Haie das Spiel am ersten Spieltag gegen Nürnberg klar gewonnen haben, dass Mirko Pankowski ein Sonderlob vom Trainer bekommen hat auf der PK.
Ja, erstes Saisonspiel ist lang her, letztes Jahr. Ne?
Ja.
In der Zwischenzeit ist ja viel passiert.
Was man sagen kann, ne, wir hatten ja die Pre-Playoff-Paarungen auch am 52. Spieltag in anderer Konstellation, aber auch die beiden Sieger vom 52. Spieltag sind die Teams, die sich in der ersten Playoff-Runde dann durchgesetzt haben. Hätte man auch vorher drauf kommen können. Dann lassen wir jetzt die Saison zumindest für heute mal hinter uns. Wie gesagt, in der nächsten Woche gehen wir dann in die Saisonanalyse über die einzelnen Phasen der Haie in der Saison bis inklusive der bekannten Einzelanalyse der Spieler. Wird es dann nächste Woche ein bisschen detailreicher, was das angeht. Jetzt haben wir natürlich aber schon mal den Blick drauf, weil das eben heute auch schon in der Kölner Presse Thema war. Wie sieht's denn mit den Verträgen für nächstes Jahr aus? Aber warte, Markus, eine Sache haben wir doch jetzt ein bisschen noch außen vor gelassen. Die sollte man vielleicht noch erwähnen. Es war natürlich auch Tobi Anschitschkas erste Playoff-Serie.
Ja, ne? Da ist natürlich auch ein bisschen Muss man das bedenken, ja. Michael Gartag ist schon klar auf erfahrener Goalie, Tobi Antschischka, dem Niveau jetzt nicht so. Und das kann natürlich auch eine Rolle gespielt haben. Ja.
Dann kommen wir aber jetzt wirklich zu den Verträgen. Es stand heute ein Großartikel im Express oder der war online, wer alles keinen Vertrag hat. Das konnte man ganz schnell auflösen, wenn man sich angeguckt hat, was auf Elite Prospects steht. Und zwar hat der Express im Prinzip die Vertragslaufzeiten von da übernommen. Was nicht ganz dumm ist, wenn die High-Vertragslaufzeiten letzte Saison kommuniziert hätten, was sie nicht gemacht haben. Von daher stimmt das Ganze doch nur so semi, ne? Also was wir...
Es hätte einem aber auch dann beim Anblick der Vertragslaufzeiten da auffallen müssen, dass das nicht richtig sein kann.
Aber gut. Also da sind ein paar drin, die man einfach weiß, ne? Die Vertrag haben. Dann hätte man einfach nur kurz überlegen müssen. Aber egal, wir bringen für euch ein bisschen Licht ins Dunkel und sprechen über die Verträge für 24, 25 nach unseren Informationen beziehungsweise unserem Kenntnisstand Stand heute. Und wir fangen einfach mal im Tor an. Und ich glaube, alle drei Goalies der Haie aktuell besitzen noch einen Vertrag für nächste Saison. Der eine ist offiziell verkündet. Und bei den anderen beiden vermuten wir es, ne?
Ja, wir haben zumindest nichts Gegenteiliges gehört, ne? Also,
genau, also Tobias Antschischka war ja vor kurzem erst noch die Verlängerung bis 25, 26. Mit Mirko Pankowski wird im Brief für die Dauerkarten für die nächste Saison geworben als einem Spieler. Von daher gehen wir davon aus, er wird auch Vertrag haben. Was nicht heißt, dass er unbedingt im nächsten Jahr im Tor in Köln stehen soll. Aber wie gesagt, dazu kommen wir erst nächste Woche dann zu dem, was wir glauben. Jetzt einfach mal das, was wir wissen oder zu wissen gedenken. Genauso wie Niklas Lunemann, der hat vor ein paar Jahren mal für längerfristig unterschrieben in Köln. Und auch heute bei den Verkündungen von Bad Nauheim stand geschrieben, dass Lunemann im Tor in Nauheim bleibt als Förderlizenzspieler der Kölner Haie.
Genau. Damit wäre das Trio für nächste Saison auf dem Papier Stand jetzt erstmal da safe. Gut, gehen wir eine Reihe nach vorne, kommen wir zu den Verteidigern. Wer hat denn nach unseren Informationen für die Saison 24-25 Vertrag? Ganz vorne weg geht ja natürlich Nick Balen.
Ja.
Das ja weiß als seine Vertragsverlängerung. Dazu gesellen sich dann Brady Austin, der fürs nächste Jahr wohl noch ein gültiges Arbeitspapier
hat. Der auch, glaube ich, gesagt Schuster. Hatte, er hat für 2 Jahre unterschrieben und aber irgendwie ist es nirgendwo angekommen.
Richtig. Dann haben wir noch André Schuster auf dem Zettel für die nächste Saison, weil wir halt so das vernommen haben, dass er wohl für 2 Jahre unterschrieben hat. Und darüber hinaus gesellen sich dann noch dazu Maximilian Lötzel, Jan-Luka Senhen und Moritz Müller. Der
hat
heute oder gestern hat er übrigens gesagt, gestern war es, ne, wo er gesagt hat, dass die nächste Saison eventuell dann auch seine letzte sein könnte.
Genau, das ist wieder so ein typisches Haie-Ding, ne? Er hat es am Mikro ja bei uns gestern gesagt, ihr hört es später in den O-Tönen. Die PK von Uwe Krupp, ein Interview mit Philipp Walter und ein Interview mit Mo. Und da hat er gesagt, den Vertrag, den hat er schon letztes Jahr, kurz nach der WM, glaube ich, hat er gesagt, unterschrieben. Und bisher haben die Haie die Verlängerung halt noch nicht verkündet gehabt. Ne? Also das zu dem Zeitpunkt. So ein
typisches Ding ist das wieder.
Typisches Ding von den Haien. Ne? Sie hat gesagt, er hat Vertrag für nächste Saison. Und Spoiler Alert, wer später noch hört, er sagt, Stand jetzt hat er das Gefühl, die nächste Saison könnte seine letzte sein. Das muss natürlich nicht immer was heißen, ne? Aber ist natürlich auch nach so einem Spiel mal schnell gesagt, so ein Spruch. Ne?
Aber über den Sommer kann sich was schnell ändern.
Über den Sommer kann sich sowas auf jeden Fall schnell ändern, na klar. So, jetzt bin ich mal gerade was, suche ich gerade noch was?
Noch zu den Verteidigern oder soll ich da weitermachen zu den
Spielen? Ja, warte ganz kurz, ich habe nochmal geguckt bei Mo, er ist gerade bei 1059 Spielen, also 2 Jahre bräuchte er noch, um Mirko Lüdemann von der Spitze der DEL zu bringen, mit keiner Verletzung, keiner Sperre und einem halbwegs normalen Playoff-Run.
Die Frage,
vielleicht ja nochmal ein Ziel.
Ja, vielleicht. Mal gucken.
Ja, dann darfst du jetzt gerne weitermachen bei den Verteidigern.
Okay, dann gehe ich direkt die nächste Reihe nach vorne zu den Stürmern.
Achso, was ist denn mit denen, die noch unklar sind? Oder haben wir die das jetzt?
Wir machen erst Vertrag 24, 25, die
okay,
fix
gut.
sind, unserer Meinung nach, und dann gehen wir so die Kategorien durch.
Alles klar.
So, Stürmer, Vertrag für 24-25. Da haben wir auf der Liste stehen einmal Maxi Kamara für die nächste Saison. Dann, so habe ich es zumindest vernommen, dass auch Louis Marco Brie für die nächste Saison noch ein Arbeitspapier bei den Haien hat. Ja gut, was man ziemlich sicher weiß, seit der Vertragsverlängerung, dass Gregor McLeod nächste Saison auch für die Haie stürmen wird.
Korrekt.
Bei Justin Schütz klang er immer wieder mal durch, dass er für mehrere Jahre in Köln unterschrieben hat. Von daher kann man auch da eigentlich davon ausgehen, dass er nächste Saison für die Haie spielen wird. Und dazu gesellen sich dann noch Tim Wohlgemuth und Hakon Hänelt.
Also wir können, glaube ich, sagen, bei Justin Schütz, das haben wir jetzt von so vielen unterschiedlichen Quellen gehört, der hat auf jeden Fall einen Vertrag für nächstes Jahr. Ne? Also das glaube ich, das ist nicht mehr im Bereich, wir stochern da irgendwie im Nebel, sondern das wird so sein.
Ja, und auch so Sachen wie, dass er trotz Vertrag geht, ich glaube, das können wir mal ganz schnell verneinen. Das wird nach unseren Infos nicht passieren.
Stand jetzt nicht, nein.
Ja, gut,
warte ab, nachher steht der Russe mit den Dollars vor der Tür oder der Schweizer mit den Franken, ne?
Ja, auch da. Der Sommer ist lang, du weißt nie, was passieren kann oder was passieren wird. Aber Stand jetzt ist eigentlich ziemlich sicher, dass er auch nächste Saison für die Haie stammt.
Und das sind aber auch schon alle, die wir als sicher, wo wir uns ziemlich sicher sind, dass sie nächstes Jahr noch ein Hai sind. Kommen wir mal zu denen, wo wir uns nicht ganz so sicher sind. Da habe ich in der Verteidigung, da Nick Eichinger stehen. Ganz einfach aus dem Grund, ne, er war ja nur 8er Verteidiger, ist die Frage, unterschreibt man so einen Spieler für mehr als ein Jahr? Ich glaube nicht.
Nee, davon gehe ich auch nicht aus. Also.
Mag es da eine Option geben oder sowas? Möglich, ne? Das kann man natürlich nie wissen. Das ist ja, wird ja auch nie bekannt gegeben, wenn es Optionen gibt. Aber Nick Eichinger eher so in der Kategorie unklar.
Stand jetzt.
Und dann haben wir ein paar Stürmer, da wissen wir es nicht genau. Wir vermuten es bei einigen, dass sie einen Vertrag haben, aber können es eben nicht genau sagen. Darunter fällt zum Beispiel Jason Best, Robin van Kalster und Elias Lindner. Bei Van Kalster bin ich mir als U23-Spieler eigentlich eher sicher, dass er den Vertrag hat, zumindest bis er die 23 auch wird. Bei Elias Lindner, der ist nächstes Jahr nicht mehr U23, da glaube ich, das war eher ein Einjahrespapier. Und wer fehlt mir jetzt noch in der Aufzählung, Markus, hast du aufgepasst?
Felix Storm fehlt noch.
Ja.
Und Andreas Thoresen.
Genau. Das sind die beiden, die wir noch haben für unklar 24, 25. Und dann ganz sicher kein Vertrag. Und ich glaube, bei einigen können wir schon sagen, dass sie nächstes Jahr nicht mehr für die Haie spielen werden. Fange ich mal auch wieder in der Verteidigung an, ne, mit Stan Dietz. Der wird stark mit Iserlohn in Verbindung gebracht. Da macht es auch ganz schön viel Sinn, dass gestern der alte und neue Iserlohner Headcoach Doug Shedden in Köln vor Ort war und sich das ganze Spiel angeguckt hat. Und Patrick Seeloff, der wird nach seinem Kurzarrangement wahrscheinlich erstmal wieder gegen Starten gehen.
Ja, davon ist auch schwer auszugehen. Und er hat, glaube ich, auch gesagt, dass eine ganze Saison für ihn auch gar nicht mehr in Frage kommt. Und wenn so weit so dieser Teilzeitvertrag, ne, über die Saison gesehen. Ja. Und das war aber das Maximale, dann, was da noch drin war. Ja. Immer von den Verteidigern zu den Stürmern. Bleiben uns dann noch Mark Olver, Carter Proft. Und wenn man gestern dann so die Szenerie auf dem Eis ein bisschen begutachten konnte und was auch im Kabinengang los war, David McIntyre, bei dem wir halt felsenfest davon ausgehen, dass das sein letztes Karrierespiel gewesen ist gestern und er die Schlitze an den Nagel hängen wird. Und dann bleibt noch eine Personalie offen und das ist die von Alexandre Grenier. Da stellt sich halt auch die Frage, wie geht's da weiter? Also Stand jetzt, so sind unsere Infos, hat er keinen Vertrag für nächste Saison.
Schauen wir mal, ne? Also da gibt sich ja schon einiges. Ne? Also da ist der Stamm auf jeden Fall da, ne? Und da sehe ich im Stamm auch im Vergleich zu den letzten Jahren ganz viele jüngere deutsche Spieler, auch was Mo im Interview gleich noch sagen wird, habt ihr vielleicht auch bei den Haien schon mal reingeguckt, die haben das Interview ja auch schon hochgeladen. Dazu hast du ein paar mehr oder weniger funktionierende Kontingentspieler aus dieser Saison, ne? Und dann kannst du aber je nachdem, was noch passiert, ein bisschen was machen. Aber kommen wir noch zu der wichtigsten Personalie. Vertrag für 24/25 hat auch noch Uwe Krupp.
Ja, das ist der Status quo heute.
Wird da was passieren? Wer gestern die PK gesehen hat oder später rein und was Uwe Krupp auf die Frage nach Konsequenzen und nach persönlichen Konsequenzen gesagt hat, wer hört, was Philipp Walter im Interview sagt. Ich würde mich schwer wundern, wenn wir Uwe Krupp nächstes Jahr hinter der Bande der Haie sehen würden.
Also bei all dem, was man da gesehen und gehört hat, ja, es wird mich auch schwer überraschen, wenn dem so wäre. Ja.
Und dann kommt es natürlich darauf an, wen die Haie aus dem Hut zaubern als neuen Trainer. Da gehen wir auch vielleicht in den nächsten Wochen nochmal ein bisschen drauf ein, was da vielleicht möglich ist, wenn auch in anderen Ländern die Playoffs ein bisschen zu Ende gehen und da ein paar Trainer auch keinen Job mehr haben dann. Oder eben auch mal ein bisschen rumgucken, so bei den alten Recken der Haie. Da sind auch einige dabei, die Trainer geworden sind, teilweise sehr erfolgreich. Ja, aber gucken wir mal auf die Co-Trainer, ne? Ein Clément Jodoin ist uralt, ne? Der ist ja eigentlich schon in Rente. Also vom Alter her, ne? Wenn Uwe Krupp aufhört,
bin ich ziemlich sicher, hört er auch auf. Aus der Rente geholt oder nicht?
Ja, irgendwie sowas, ne? Also von daher
Trainerkarriere eh beendet und ist dann nochmal gekommen. Eigentlich wollte er auch nur eine Saison machen, dann hat Uwe Krupp ihn, glaube ich, über den Sommer nochmal überredet, die Saison nochmal dran zu hängen und also sollte das Kapitel auf jeden Fall jetzt geschlossen sein.
Ja gut, er hat nur die Corona-Saison, war er nicht hinter der Bande, ne? Was man sagen kann, okay, das kann ja schon mal vorkommen, ne?
Ja.
Also da ein vorzeitiger Ruhestand, weiß ich nicht, ob das so war, ne? War ja vorher in Berlin mit Uwe Krupp, dann in München unter Don Jackson, jetzt wieder Uwe Krupp, also von daher
ich meine aber irgendwie sowas gehört zu haben.
Wow. Sehr lange natürlich auch Assistant Coach in Montreal vorher gewesen, in der NHL, früher auch schon mal Head Coach in den Juniors, aber NHL, glaube ich, nie über den Assistenzposten weggekommen. Ja, mit 72 Jahren darf man im Zweifelsfall auch mal sagen, call it a career, ne?
Ja, das auf jeden Fall.
Ansonsten, da warten wir, wie gesagt, ab, was da passieren wird. Es wird die Exit-Gespräche bei den Haien geben. Wir werden die Saisonvorschau bringen natürlich, kommen gleich nochmal drauf, was auf uns noch so erwartet. Aber Markus, auch wenn die Haie jetzt raus sind, dann wären Playoffs vor der Nase.
Ja, das geht.
Was erwartest du denn jetzt von den Playoffs? Weil, da muss man natürlich dazu sagen, hätten die Haie das geschafft, es wäre der Tabellenerste nach der Hauptrunde gewesen, es wäre Bremerhaven gewesen. Aber das ist so ein Ding, wo man sagt, ja, Bremerhaven, ne, ist vielleicht eher so in der Reichweite der Haie gewesen als Berlin, die sich jetzt mit Mannheim drum kloppen müssen. Und das ist natürlich ein Viertelfinalduell zweier Schwergewichte.
Ja, nehmen wir es mal von oben nach unten durch. Also Bremerhaven gegen Ingolstadt jetzt. Eigentlich erwarte ich da eine klare Serie. Also wenn das in Spiel 6 geht, würde es mich überraschen. Ich sehe da eigentlich Bremerhaven in 5 Spielen durchgehen.
Oh, 5, vielleicht Berlin 6, je nachdem.
Vielleicht, mit Glück. Aber eigentlich ist für mich die Serie nach 5 Spielen beendet. Berlin gegen Mannheim. Ja, gut. Wenn man Mannheim über die Saison gesehen hat und Berlin über die Saison gesehen hat, dann kann das alles werden. Das kann in 4 Spielen für Berlin vorbei sein. Das kann auch genauso gut über 7 Spiele gehen. Und bei der Qualität, die bei beiden Teams auf dem Eis steht, sehe ich da eigentlich sogar eine lange Serie. 6 Spiele werden es auf jeden Fall werden, aber die Eisbären werden sich durchsetzen.
Ja, dann haben wir noch die beiden Serien, die schon vorher bekannt waren. Es ist mal wieder Wolfsburg gegen München, wobei eigentlich war es immer München gegen Wolfsburg. Jetzt ist es mal Wolfsburg gegen München. Und ich glaube, das ist das Jahr, wo Wolfsburg München vielleicht mal knacken kann.
Ja, gehe ich mit. Ich glaube, die letzten Jahre war es immer so, dass München gegen Wolfsburg immer war, dass München halt frei hatte in der ersten Playoff-Runde und Wolfsburg über die erste Playoff-Runde gegangen ist. Und jetzt treffen halt zwei ausgeruhte Teams aufeinander mit Heimvorteil Wolfsburg und Ich gehe damit, ich sage auch, Wolfsburg gewinnt die Serie und das nach 6 oder 7 Spielen.
Last but not least, Straubing gegen Schwenningen. Beides zwei sehr heimstarke Teams. Straubing hat den Heimvorteil. Wir haben es letztes Jahr gesagt, in Spiel 7 wird Wolfsburg den Heimvorteil Straubing klauen. So war es dann auch. Schafft Schwenningen das dieses Jahr wieder und für Straubing ist wieder im Viertelfinale Schluss?
Also diese Serie, ne, weiß ich so überhaupt nicht. Das ist, da werden Kleinigkeiten entscheiden, ganz ehrlich. Die Story der Schwenninger diese Saison, also die ist ja jetzt schon geschichtsträchtig, ne, mit der Vorbereitung, wie die ganze Saison gelaufen ist. Und Schwenningen, Straubing, ja, die haben eigentlich alles zusammen, um endlich mal über das Viertelfinale hinauszukommen. Ne? Und treffen die aber auch eine Schwenninger Mannschaft, die echt nicht zu unterschätzen ist. Und Bugel, Miska gegen Eriksson. Ich sag mal, Schwenning gewinnt das Ding nach 7.
Ich bin gespannt, ich bin gespannt.
Ich auch.
Gut, zu den anderen Serien, was dann ab Halbfinale oder so kommt, ne, kommen wir später. Aber Markus, du weißt ja, vor der Serie, beziehungsweise bevor die Playoffs losgehen, wer wird denn Meister?
ich habe mich da schon vor Wochen drauf eingeschossen und ich bleib dabei. Ich sag, Bremerhaven wird Meister. Was sagst du denn?
Ich glaube, wenn Berlin Mannheim schafft im Viertelfinale, wird es Berlin. Ist jetzt auch nicht so der Außenseiter-Tipp, aber...
Ich will mal ein anderes Team oben sehen. Und,
ja. Aber ich glaube noch nicht dran.
Schauen wir mal. Nachher wird es mal ganz anders. München.
Das zur Playoff-Vorschau. Wie gesagt, ohne die Haie, für die ist die Saison seit gestern vorbei. Für uns noch nicht ganz. Wir haben es jetzt schon mehrfach erwähnt. Wir gucken mal ein bisschen auf die nächsten Wochen, was da bei uns noch so passiert. Zum einen, wie gesagt, die Saison Rückschau mit der Saisonanalyse, Saisonkritik irgendwann in der kommenden Woche. Dann werden wir auch uns noch des Themas Gotthard, Franke Gotthard, Eigentümer der Haie annehmen, wo es in letzter Zeit natürlich einige Zeitungsberichte, einen offenen Brief, alles zugegeben hat, werden wir uns natürlich auch mal angucken. Mit Gast kann ich jetzt auf jeden Fall schon mal sagen, werden wir dabei haben. Und dann werden wir natürlich auch irgendwann in die Sommerpause gehen und die letzte Sendung vor der Sommerpause steht wie immer im Zeichen eines Rückblicks, was ist die Saison so gewesen bei uns, wie geht's weiter, was passiert im Sommer, was ist aus der Saisonwette geworden natürlich, das kommt dann da alles so rein, das hat der Markus schon wieder vergessen, der darf noch 26 Top 10 von Magenta durchgucken, um zu wissen, wie viel er da dann abdrücken darf.
Hast du nicht irgendwo Buch geführt darüber?
Nein, habe ich nicht.
Was? Oh nein.
Verdammt. Das hast du dir selber eingebrockt.
Holy shit.
Aber was ich jetzt schon noch anteasern möchte, wir hatten es vor Wochen schon mal gesagt, ich glaube, das war, als wir über Uwe Krupp gesprochen haben, dass wir mal uns mit ein paar von euch, die Bock haben, treffen können auf ein Bierchen, sich mal zusammensetzen können, einfach mal ein bisschen über Eishockey diskutieren können. Und da kamen ein paar positive Rückmeldungen. Und das wollen wir jetzt angehen. Ne? Wir haben noch kein Datum oder sowas, aber wir wollen es auf jeden Fall innerhalb der Playoffs nochmal anpacken. Aber ich sage jetzt einfach mal, vielleicht nicht mehr vor Ostern so kurzfristig, wenn jetzt auch noch die Saisonabschlussfeier kommt und sowas alles, sondern vielleicht dann, wenn Ostern vorbei ist, in der Woche danach oder in der darauf folgenden Woche, kann man dann immer schön gucken, nimmt man einen Tag, wo auch Playoffs laufen, man setzt sich irgendwo hin, wo das eben auch läuft, in eine Sportsbar oder hat einfach keinen Bock mehr auf DEL ohne Haie und sagt dann, wir setzen uns einfach irgendwo anders hin auf ein Bierchen, um ein bisschen zu schnacken. Da würde uns natürlich interessieren, mal, wer da wirklich Bock drauf hat. Ne? Also ein, zwei haben es jetzt schon, oder drei, vier, glaube ich, waren es, haben es jetzt schon gesagt, ey, das wird mal total interessant, da haben wir wirklich Lust drauf und wir haben da auch Bock drauf und wir machen das, aber natürlich klar, wenn wir früher ein bisschen besser planen können, wie viele dann wirklich kommen, dann macht das Ganze mehr Sinn, sich dann auch mal um Tisch irgendwo zu kümmern oder ähnliches, ne?
Ja. Warum habe ich es ja angeboten? Warum habe ich es ja angeboten? Und wenn das auch Zuspruch findet, dann freuen wir uns natürlich auch darauf, mit euch in den Dialog zu kommen und so auch mal verschiedene Sichtweisen anzuhören und auch Meinungen, was für die Sonne gelaufen ist und wie es auch in Zukunft weitergehen soll oder kann.
Ja, da wird einiges passieren jetzt in den nächsten Wochen bei den Haien. Ne? Ja, ansonsten auf der Saisonabschlussfeier sind wir bestimmt auch. Wenn das zeitlich ja passt, ne? Die ist ja noch nicht terminiert. Die Arena ist belegt am nächsten Wochenende, also jetzt nicht morgen, übermorgen, sondern danach die Woche. Da hätten die Haie ja auch Viertelfinale Spiel 4 nicht zu Hause spielen können, weil der Holiday on Ice gewesen wäre oder immer noch ist, aber die Haie eben nicht mehr. Von daher schauen wir einfach mal, wann das noch ist. Wie gesagt, da kann man uns dann auch treffen, da laufen wir auch rum. Und wer möchte, da sind wir auch für einen Schwatz immer zu haben. Ansonsten haltet einfach unsere Kanäle im Auge, Social Media, Twitter X, Facebook, Instagram, vielleicht auch demnächst dann irgendwann mal Blue Sky, wenn wir es auf die Reihe kriegen. Ist ja schon lange versprochen. Ja, wenn der Himmel wirklich blau ist im Sommer, meinst du, ja?
Wäre doch mal ein Anreiz.
Da findet ihr uns überall unter sharkbite-pod. Schreibt uns gerne E-Mails. sharkbitepod@gmail.com. Wir sagen jetzt auf jeden Fall schon mal Danke, schon mal, bevor wir das in der letzten Folge natürlich noch mal sehr ausführlich machen, für die ganzen Konversationen, die wir hatten in dieser Saison schon. Wie gesagt, einige Themen polarisieren natürlich und da kommt man ein bisschen eher in den Austausch als so beim normalen Nachbesprechen der Partie. Ich stelle die Frage, die ich immer an der Stelle frage. Markus, hast du noch was?
Nö, hab nichts. Bin zufrieden für heute. Bist du auch zufrieden? Hast du alles abgearbeitet?
Ich hätte nichts mehr auf dem Zettel. Kann auch sagen, wer Bock hat, am Samstag und am Sonntag in die Köln Arena 2 zu gehen, da spielt die U17, wie am Anfang schon gesagt, gegen Füssen. Das kann man sich bestimmt ganz gut antun, wenn man die Zeit hat. Die habe ich leider am kommenden Wochenende nicht. Das wäre auch sehr schlecht gewesen für die U20 leider. Aber da wäre auch nichts gegangen. Von daher, mich trifft man tatsächlich da ausnahmsweise mal nicht an. Ansonsten habe ich auch nichts, außer viel Spaß jetzt noch mit den O-Tönen. Pressekonferenz nach dem Serienaus mit Uwe Krupp, Philipp Walter nach dem Serienaus und Moritz Müller auch nach Spiel 3. In diesem Sinne, bis dann.
Ciao.
Ja, guten Abend. Ich sehe es ähnlich wie Marc. Das erste Tor war wieder wichtig und ja, und damit ist so ein bisschen der Grundstein gelegt für die Gastmannschaft, dass sie ihr Spiel spielen kann. Trotzdem haben wir uns reingearbeitet ins Spiel. Ich glaube, wir hatten irgendwann im Laufe des zweiten Drittels, so zu Beginn des zweiten Drittels gab es so eine Phase, so 5-7 Minuten, wo wir so uns so ein bisschen die Energie gefehlt hat, wo wir einfach was brauchten. Und das 1-1 war halt, ja, es war ein Riesentor für uns, weil damit waren wir im Spiel. Und und dann konnte Ingolstadt sofort mit zwei weiteren Toren relativ schnell darauf antworten. Und das hat uns wieder ein bisschen den Dampf aus dem Wind aus den Segeln genommen. Aber ich glaube, gerade in der Drittelpause, vor dem letzten Drittel, haben wir nochmal alles mobilisiert. Die Jungs waren alle an Bord. Und wir konnten im letzten Drittel nochmal aus der Sache ein Spiel machen. Sind wir auf 3-2 rangekommen. Aber dann, wie gesagt, es ist schwer. Der Torwart spielt gut. Und du brauchst dann auch so ein bisschen Scheibenglück. Das ist vielleicht in den letzten zwei Spielen ein bisschen abgegangen. Und man muss sagen, Ingolstadt, das Scheibenglück, was wir vielleicht im ersten Spiel hatten, hatte Ingolstadt aufgeteilt in die nächsten zwei und hat die Tore gemacht, die sie machen mussten. Und wie gesagt, Gartag war da, wenn wir unsere Chancen hatten, hat in jedem Spiel jetzt ein paar wirklich überragende Saves gemacht, gut gespielt. Das brauchst du, brauchst die Leistung im Tor und insgesamt war die Mannschaft schlau. Ich würde sagen, wir haben es immer sehr effizient, die mit der Führung sind sehr effizient umgegangen, haben gut gespielt und wir haben halt viel gekämpft, sind viel angelaufen, haben viel Einsatz gemacht, aber wie gesagt, wenn das Ergebnis dann, wenn du nicht in der Lage bist, das Spiel dann zu drehen für dich, dass du mit der Führung hast, dann wird es einfach schwer. Und ich bin trotzdem, muss ich anerkennen, wie die Jungs gekämpft haben und wie sie marschiert sind. Wir haben auch, ich weiß, Marc hat so ein bisschen den Luxus, dass er ein bisschen rotieren kann. Auf der einen oder anderen Position, das haben wir nicht. Und wir sind auf die Spieler angewiesen, gerade junge Spieler haben relativ viel gespielt hier in der, in der Phase. Und wie gesagt, ich bin natürlich, sind alle total enttäuscht im Moment, aber ich glaube, es gibt genug Sachen, wo wir, dass wir mit aus der Serie rausgehen können und sagen, wir haben uns teuer verkauft. Dankeschön.
Vielen Dank, Uwe, für dein Statement. Gibt es Fragen seitens der Presse? Dann würde ich um Handzeichen und die Frage noch einmal wiederholen. Tobias Bonk, bitte.
Was ist schiefgegangen, was in Spiel 1 in Ingolstadt nach gut lief? Es kann ja nicht nur das von dir gerade angesprochene Scheidung gewesen sein, was in beiden Spielen jetzt so anders hat sein lassen.
Die Frage, was der Unterschied war zwischen Spiel 1 und den darauffolgenden Spielen.
Ich glaube, dass das erste Spiel war, ist bei uns viel gelaufen. Und Ingolstadt war, ja, nicht, war etwas passiver als im zweiten Spiel. Ich glaube, heute waren sie auch nicht so aggressiv wie im zweiten Spiel. Aber gerade um das 1:1 zu erzielen in der Serie, haben sie sehr früh gestört, haben uns früh unter Druck gesetzt und haben dann die Tore gemacht, die sie brauchen, um das Spiel zu gewinnen. Und wie gesagt, das ist ein Ein-Tor-Spiel, 3:2 ist ein Ein-Tor-Spiel. Und wie gesagt, du kannst ja natürlich alles aufarbeiten, aber ich glaube, insgesamt hat Ingolstadt eine gute Reaktion gezeigt nach dem ersten Spiel. Und konnten damit das zweite Spiel gewinnen. Und heute, ja, es war heute nicht unser Spiel, das muss man ganz klar sagen.
Nochmal Tobias Bonk.
Vor der Saison haben wir zusammengesessen, du hast gesagt, das ist dein Team und die Zielsetzung war ja eigentlich klar. Zumindest Viertelfinale, wenn nicht sogar Halbfinale, seit der Mitte März raus. Was für Konsequenzen müsst ihr ziehen und musst du vielleicht auch persönliche Konsequenzen ziehen?
Die Frage nach Konsequenzen.
Ja, ich glaube, da gibt es viele Überlegungen. Ob das jetzt hier das Forum ist, um darüber zu sprechen, gerade auch für mich die Frage, ich habe da eine emotionale Antwort drauf, aber das ist keine gute Idee, die jetzt zu geben. Und von daher, ja, was passiert, wird passieren und das wird auch dann dementsprechend kommuniziert und im Laufe der Zeit, denke ich.
2:4 heute gegen Ingolstadt, ein frühzeitiges Aus. Wie war so die erste Reaktion und Emotion? Weil zufrieden könnte mit dieser Saison ja nicht sein.
Das ist natürlich eine große Enttäuschung jetzt. Gerade jetzt so kurz nach dem Spiel natürlich überwiegt dieses Gefühl natürlich. Die Emotionen sind natürlich noch sehr stark und ich glaube, jetzt geht es darum, wieder das sacken zu lassen, weil das wird brauchen, das sacken zu lassen, weil natürlich, wie gesagt, die Enttäuschung echt riesengroß ist.
Hast du vielleicht nicht nur heute, sondern auch in den letzten Wochen und Monaten schon irgendwo einen Ansatz, woran das gelegen haben könnte? Weil die Konstanz fehlte, es war wirklich immer eine Auf- und Achterbahnfahrt.
Wie du es gesagt hast, ich glaube, es war so das Thema, was uns so durch die ganze Saison begleitet hat, die fehlende Konstanz. War diese Serie jetzt vielleicht irgendwie so ein Spiegelbild auf der gesamten Saison, dass wir ein sehr gutes Spiel 1 in Ingolstadt hingelegt haben und uns halt nicht gelungen ist, gegen guten Gegner auch hier zu Hause das nochmal zu reproduzieren. Und ja, entsprechend stehen wir jetzt hier mit einem sehr enttäuschenden Ergebnis.
Du hast gerade sehr intensiv die Pressekonferenz von Uwe mitgehört. Du hast mit Sicherheit auch gehört, dass viele Fans den Unmut äußerten und nicht mehr zufrieden mit dem Trainer sind. Wie werden die nächsten Tage sein und möglicherweise welche Entscheidungen stehen?
Ich glaube, erstmal an erster Stelle habe ich wirklich Verständnis für die Enttäuschung und den Unmut der Fans. Diese Saison ist eine Enttäuschung. Ich glaube, da braucht man gar nicht drum herum reden. Das ist völlig klar und deshalb verstehe ich auch total den Unmut grundsätzlich. Und wie gesagt, wir werden jetzt diese Emotionen, die jetzt gerade da sind, werden wir sacken lassen. Und dann werden wir sehr sachlich und sehr klar über alles sprechen.
Diesmal dann nicht nur mit Uwe, sondern auch über Uwe?
Ich finde es jetzt irgendwie schwierig, so direkt nach dem Spiel so einen Trainer rauszupicken oder das Trainerteam rauszupicken oder die Spieler rauszupicken oder die Mannschaft rauszupicken. Das möchte ich tatsächlich nicht tun an der Stelle. Wie gesagt, wir werden nach dieser sehr, sehr großen Enttäuschung das aufarbeiten.
Aber ihr werdet sicher mit dem Trainer auch darüber sprechen, wo es aus seiner Sicht dran gehapert hat und zweitens, wie er sich das kommende Jahr vorstellt, weil das wird ja jetzt eigentlich nach dem letzten Jahr also, und in diesem Jahr noch wichtiger für euch, zumal ja dieser Dreijahresplan ja vielleicht irgendwie ansatzweise mal eingehalten werden wollte.
Selbstverständlich werden wir mit allen sprechen.
Ja, Mo, danke, dass du dich hier stellst quasi nach dem Spiel, dass du da bist. Nimm uns mal mit, erstmal vielleicht, wie du das Spiel erlebt hast, weil das hat ja schon viel geboten.
Ja, erstmal Glückwunsch an Ingolstadt. Ich denke, das muss man so sagen. Das Spiel fängt eigentlich an wie das letzte Spiel. Schuss von der Blauen, schlecht, nicht gut verteidigt. Und dann wieder ein Tipp, der in unser Tor fällt. Unglücklich, muss man sagen. Also wirklich nicht leicht, zwei so ins Tor reinzutippen. Ich finde, wir kommen dann gut zurück im zweiten Drittel. Und passiert uns eigentlich das, was uns die ganze Saison als Mannschaft passiert ist. Dass wir in dem Moment, wo wir einen Push haben, wo wir Energie haben, es nicht schaffen, als Mannschaft dann weiter konsequent zu verteidigen. Also in der Rückwärtsbewegung nicht richtig gut zurückgearbeitet, haben den Senni da so ein bisschen alleine gelassen im Aufbau. Für mich ist das eigentlich, im Englischen würde man sagen, our season in a nutshell. Also das Play beschreibt uns eigentlich perfekt die Saison. Wir haben es nicht gelernt über wie viele Spiele das jetzt auch waren, insgesamt 55 Spiele. Als Mannschaft zu verteidigen und als Mannschaft so zu spielen, dass man Spiele gewinnt. Und dementsprechend ist unsere Leistungskurve nicht nach oben gewesen. Also man hätte das Spiel halt auch gewinnen können mit ein, zwei Bounces. Ich denke, Chancen hat man genug. Insgesamt war es kein Eishockey, was einen langfristig erfolgreich macht.
Vielleicht nochmal als erfahrener Haie mit über 20 Jahren Erfahrung hier in Köln. Wie ist das einzuschätzen gerade? Wie sehr nimmt dich das mit, nach dem Gewinn in Ingolstadt dann hier zwei Matchbälle zu haben und dann das Ding irgendwie nicht über die Linie zu drücken?
Ja, unglaublich bitter. Unglaublich bitter, weil wir hatten, ich denke, eine tolle Sache hier im Laufen mit den Fans, die uns so zahlreich diese ganze Zeit unterstützt haben. Und man hätte hier eine Euphorie entfachen können. Ich denke, unser nächster Gegner Bremerhaven. Die sind als Erster, haben sie die Hauptrunde abgeschlossen, aber das war etwas, wo ich uns in Reichweite gesehen habe, wenn wir ins Rollen kommen. Aber wir sind nicht ins Rollen gekommen und das liegt daran, dass wir es nicht geschafft haben, konsequent fürs Team zu spielen. Wir haben uns immer wieder offensiv in den Rausch gespielt. Wir haben tolles Eishockey phasenweise gespielt, aber es war kein Defense-First-Winning-Hockey.
Wenn es meine Stimme noch zulässt, eine letzte Frage. Mir komme wieder, vielleicht nochmal irgendwas Positives. Was gibt es, was man mitnehmen kann?
Ja, wenn man was Positives mitnehmen kann, dann ist es die jungen deutschen Spieler, die wir dazu bekommen haben. Tobias Antschitschka, Justin Schütz, die wenn die Haie normal funktionieren, dann müssen diese Jungs an den Club gebunden werden langfristig, um da langfristig was aufzubauen. Senni, der den tolle Players gespielt hat, finde ich.
Moritz, ist die Saison Mitte März vorbei. Das habt ihr euch vor der Saison wahrscheinlich alle anders vorgestellt. Und vom Talentlevel her auf dem Papier, was vermutlich die beste Haie-Mannschaft seit Jahren. Warum habt ihr das über die ganze Saison gesehen nicht aufs Eis gebracht?
Ja, Talentlevel, das ist so, wie man Jan Ulrich immer sagt. Wenn der die Arbeitsanstellung für ihn anders gehabt hätte, dann wäre das noch viel besser gewesen. Aber es ist halt nicht so. Ne? Die andere Sache gehört halt auch dazu. Und das ist manchmal entscheidender. Also Talent zu haben ist schön, aber wenn das Talent nicht als Einheit... Also man kann immer sagen, wenn man Eishockey im Fernsehen schaut, man sollte eigentlich immer alle fünf im Bild sehen. Ne? Und das war bei uns oft nicht der Fall. Wenn, zu spread out. Das ist schön, dass sie individuelle Klasse haben, aber das gewinnt ja am Ende nicht die Spiele.
Also gilt wieder der alte Spruch, Arbeit schlägt Talent, wenn Talent nicht arbeitet.
Ich würde nicht sagen, dass wir nicht gearbeitet haben, aber wir haben nicht als Einheit gearbeitet. Wenn Sachen nicht funktioniert haben, kam oft Frust rein und sind von unserem Weg abgekommen, von dem, was wir eigentlich spielen wollen, und sind eher so ein Individualismus verfallen, anstatt das zu spielen, was wir spielen sollen.
Du hast vor ein paar Wochen gesagt, ihr habt bis Mitte Oktober euer Level gehabt und danach wart ihr weit hinter den Erwartungen zurück. Du hast du im Interview bei Telekom gesagt. Wenn du gerade als Kapitän auch, der ja gut in der Mannschaft auch Gehör findet, wie oft hast du auch dieses angemahnt? Weil du hast es auch nach dem Mannheim-Spiel gesagt, das war die letzte Warnung. kommt das bei einigen dann nicht an oder haben sie einfach nicht die Qualität, um das System quasi zu halten?
Also ich denke, wenn wir eins dieses Jahr genug hatten, dann waren es Meetings. Es gibt ja im Englischen einen Spruch, you can talk the talk, but you gotta walk the walk. Und das ist, am Ende zählt die Tat. Und das haben wir halt einfach, ich meine, das zweite Drittel dieser Saison war oft das Drittel, wo wir durchhängen. Und für mich war das sinnbildlich, weil die Bank so weit weg ist und wir einfach so weit auseinandergezogen waren. Und das war etwas, was wir heute eigentlich vor dem zweiten Drittel angesprochen haben. Wir müssen alle zurückkommen und den Aufbau unterstützen, weil wenn man dann die Scheibe verliert, hat man noch genug Leute, die helfen können. Das ist für mich das zweite Gegentor. Ja, das ist, ja, es ist, ich weiß nicht, woran es liegt, aber angesprochen wird es genug.
Ihr habt ja aber Spiele gezeigt, wo ihr das gezeigt habt, was du gerade ansprichst und ihr hättet es ja gekonnt. Und wenn ihr so viel mit dem Hebel angesetzt habt, wieso war nie der richtige Konstante dabei?
Ja, das kann ich dir nicht sagen. Also das weiß ich nicht, warum das nicht geklappt hat. Am Ende, ja, im Englischen sagt man, hold guys accountable. Das ja, kann ich nicht so sagen.
Ist das eine Frage des Trainerteams, die das nicht dauerhaft
kriegen? Also, da jetzt, ich weiß ja, wie das, in welche Richtung das geht, aber ich denke, wir spielen ja alle für das Ding hier vorne und nicht für den Namen da hinten. So viel Stolz muss jeder mitbringen, um zu wissen, für was er spielt. Also spielt er für seine persönliche Statistik oder damit wir Spiele gewinnen.
Offiziell hast du nur noch dieses Jahr Vertrag. Wie sieht es denn für nächste Saison aus? Gibt es da schon eine Tendenz oder kannst du auch zu jetzt schon was sagen?
Ja, ich hatte nach der WM letztes Jahr meinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Vom Gefühl her denke ich, dass nächstes Jahr mein letztes Jahr wird. Das fühle ich jetzt gerade so im Moment. Ja.